»Das nächste Mal verratet ihr mir vielleicht besser, was ihr vorhabt, Prinzessin«, schlug er vor. »Du hast ihm Bescheid gegeben.« Sarene warf Arshe einen anklagenden Blick zu.
»Natürlich habe ich das, Milady«, erwiderte das Seon und pulsierte leicht, um seiner Bemerkung mehr Nachdruck zu verleihen. Sie saß mit Arshe und Lukel in Roials Arbeitszimmer. Sarene trug ein Gewand, das der Herzog von einem seiner Dienstmädchen ausgeliehen hatte. Es war natürlich zu kurz, aber immer noch besser als ein Samtkleid voller Schlamm.
»Wann?« wollte Sarene wissen.
Sie lehnte sich auf Roials tiefem Plüschsofa zurück und wickelte sich in eine Decke. Der Herzog hatte angeordnet, dass man ihr ein Bad einließ, und ihre Haare waren immer noch nass und kalt in der Nachtluft.
»Er hat Opar gerufen, sobald ihr meine Auffahrt verlassen hattet«, erklärte Roial, der mit drei dampfenden Tassen das Zimmer betrat.
Nachdem er ihr und Lukel je eine Tasse gereicht hatte, nahm er ebenfalls Platz.
»So bald schon?« fragte Sarene überrascht.
»Ich habe gewusst, dass ihr niemals umkehren würdet, egal was ich sagen sollte«, meinte Arshe.
»Du kennst mich zu gut«, murmelte sie und nahm einen Schluck von ihrem Getränk.
Es war fjordellischer Garhar, was gut war, denn sie konnte es sich noch nicht leisten, einzuschlafen. »In dem Punkt bekenne ich mich gern schuldig, Milady«, sagte Arshe.
»Warum hast du dann überhaupt versucht, mich aufzuhalten, bevor du mich in die Kloake geführt hast?«, fragte sie.
»Ich habe Zeit geschunden, Milady«, erläuterte Arshe. »Der Herzog bestand darauf, euch selbst nachzukommen, und seine Gruppe bewegte sich nur langsam.«
»Ich mag langsam sein, aber ich wollte mir auf keinen Fall entgehen lassen, was immer ihr ausgeheckt hattet, Sarene«, sagte Roial. »Man sagt, mit dem Alter kommt die Weisheit. Bei mir hat sich aber lediglich eine unerträgliche Portion Neugierde eingestellt.«
»Und Eondels Soldaten?«, fragte Sarene.
»Sind bereits auf dem Fest gewesen«, sagte Lukel. Ihr Cousin hatte darauf bestanden, eingeweiht zu werden, nachdem er gesehen hatte, wie Sarene völlig verdreckt in Roials Haus geschlichen war. »Ich habe ein paar von ihnen gesehen, wie sie sich unter die Gäste mischten.«
»Ich hatte Eondels Offiziere eingeladen«, erklärte Roial, »oder zumindest das halbe Dutzend, das in der Stadt war.«
»Also gut«, sagte Sarene. »Nachdem ich weggelaufen war, hat Arshe euer Seon gerufen und euch wissen lassen, dass ich den König verfolgte.«
»Das törichte Mädchen riskiert seinen Hals«, war der exakte Wortlaut, wenn ich mich nicht irre, sagte Roial leise lachend.
»Arshe!«
»Es tut mir leid, Milady«, sagte das Seon, das peinlich berührt pulsierte. »Ich war nicht ganz auf der Höhe.«
»Wie dem auch sei«, fuhr Sarene fort, »Arshe hat euch Bescheid gegeben, und ihr habt Graf Eondel und seine Männer auf eurem Fest zusammengerufen. Ihr alle seid mir zur Kanalisation gefolgt, wo euer Seon euch angeführt hat.«
»Bis Eondel euch schreien hörte«, schloss Roial. »Ihr habt großes Glück, dass euch dieser Mann treu ergeben ist, Sarene.«
»Ich weiß«, sagte Sarene, »das ist schon das zweite Mal diese Woche, dass sich sein Schwert als nützlich erwiesen hat. Wenn ich Iadon das nächste Mal sehe, erinnert mich daran, ihm einen Tritt dafür zu versetzen, dass er die Adligen überzeugt hat, eine militärische Ausbildung sei ihrer nicht würdig.«
Roial lachte in sich hinein.
»Ihr werdet vielleicht nicht die Einzige sein, die ihm einen Tritt verpassen möchte, Prinzessin. Ich möchte bezweifeln, dass die Priester der Stadt, seien es nun die deretischen oder die koratischen, es dem König durchgehen lassen werden, dass er an den jeskerischen Mysterien teilgenommen hat.«
»Und dass er diese arme Frau geopfert hat«, sagte Arshe leise.
Sie sprachen gedämpft weiter, als ihnen erneut bewusst wurde, worüber sie sich unterhielten. Bei der Erinnerung an den blutigen Altar und die Leiche darauf lief Sarene ein Schauder über den Rücken. »Arshe hat recht«, dachte sie düster. »Zum Scherzen ist dies nicht der richtige Zeitpunkt.«
»Das war das also?« fragte Lukel.
Sarene nickte. »Manchmal gibt es bei den Mysterien Opferungen. Iadon muss etwas sehr dringend gewollt haben.«
»Unser deretischer Freund hat behauptet, etwas von der Sache zu wissen«, sagte Roial. Er schien der Ansicht zu sein, dass der König die jeskerischen Geister beschworen hat, jemanden für ihn umzubringen.
»Mich?«
fragte Serene, der trotz der Decke eiskalt wurde. Royal nickte. »Artet Dilaf hat gesagt, die Anweisungen hätten im Blut der Frau auf dem Altar gestanden.« Serene erzitterte.
»Tja, wenigstens wissen wir jetzt, was mit den Dienstmädchen und Köchinnen passiert ist, die aus dem Palast verschwunden sind.«
Royal nickte. »Meiner Meinung nach hat er schon lange mit den Mysterien zu tun, vielleicht sogar schon seit der Reot. Offensichtlich ist er der Anführer dieser speziellen Gruppe gewesen.«
»Und die anderen?« fragte Serene.
»Niedere Adlige«, sagte Royal. Iadon hätte niemanden teilnehmen lassen, der eine echte Gefahr für ihn hätte darstellen können.
»Augenblick mal«, sagte Serene mit gerunzelter Stirn, »wo ist dieser deretische Priester überhaupt hergekommen?«
Unbehaglich blickte Royal auf seine Tasse hinab. »Das ist meine Schuld. Er hat gesehen, wie ich Eondels Männer versammelt habe. Ich hatte es ziemlich eilig und ist uns gefolgt. Uns blieb keine Zeit, uns um ihn zu kümmern.«
Verstimmt nippte Serene an ihrem Getränk. Die Nacht war gewiss nicht so verlaufen, wie sie es geplant hatte. Auf einmal kam Ahan durch die Tür gewatschelt.
»Und Domi Serene«, stieß er hervor, »erst widersetzt ihr euch dem König, dann rettet ihr ihn und nun entthront ihr ihn. Würdet ihr euch bitte endlich entscheiden?«
Serene zog die Knie vor die Brust und lehnte seufzend den Kopf daran. »Es besteht also keine Möglichkeit, es geheim zu halten?«
»Nein«, sagte Royal, »dafür hat der deretische Priester gesorgt. Er hat es längst der halben Stadt verkündet.«
»Jetzt wird Tel'ri ganz bestimmt die Macht an sich reißen«, sagte Ahan kopfschüttelnd.
»Wo ist Eondel?« fragte Serene, deren Stimme gedämpft durch den Stoff der Decke drang.
»Er sperrt den König ins Gefängnis«, sagte Ahan.
»Und Schuden?«
»Kümmert sich wohl immer noch darum, dass die Frauen sicher nach Hause kommen«, sagte Lukel.
»Na gut«,
Serene hob den Kopf und wischte sich ein paar Haarsträhnen aus den Augen.
»Wir werden ohne sie vorgehen müssen. Meine Herren? Ich fürchte, ich habe unsere kurze, friedvolle Ruhepause zerstört. Wir müssen uns emsig ans Pläne schmieden machen, und zwar geht es in erster Linie um Schadensbegrenzung.«
Etwas war anders. Rathen blinzelte und schüttelte den letzten Rest seines Tagtraums ab. Er war sich nicht sicher, wie viel Zeit vergangen war. Mittlerweile war es dunkel, quälerisch schwarz, bis auf ein paar einsame Fackeln, die hoch oben auf der Mauer von Elantris brannten. Noch nicht einmal der Mond schien. Er verfiel immer öfter in diesen Zustand der Betäubung, in dem sein Geist ganz benebelt war, während er in der immer gleichen Büßerhaltung kniete. 3 Tage waren eine lange Zeit, um sie betend zu verbringen. Er hatte Durst, Hunger ebenfalls. Das hatte er nicht anders erwartet. Er hatte schon früher gefastet. Doch dieses Mal schien es anders zu sein. Sein Hunger wirkte heftiger, als versuche sein Körper ihn vor etwas zu warnen. Elantris hatte viel mit seinem Unbehagen zu tun, das wusste er. Die Stadt hatte etwas Verzweifeltes an sich, einen Hauch von Angst in jedem ihrer schmutzigen, zerfallenen Steine. Auf einmal erschien ein Licht am Himmel. Ehrfürchtig blickte Rathen auf, seine müden Augen blinzelten. Der Mond schob sich langsam aus der Dunkelheit. Anfangs war es nur eine sichelförmige Scherbe, doch Rathen beobachtete, wie er zunahm. Ihm war nicht bewusst gewesen, dass es in dieser Nacht eine Mondfinsternis geben würde. Er hatte aufgehört, derlei Dingen seine Aufmerksamkeit zu schenken, seit er Duladel verlassen hatte. Der ausgestorbene heidnische Glaube in jenem Land hatte den Bewegungen der Himmelskörper besondere Bedeutung zugeschrieben, und die Anhänger der Mysterien übten oft in solchen Nächten ihre Rituale aus. Während Herathen so auf dem Eingangsplatz von Elantris kauerte, begriff er endlich, was die Yesker-Anhänger veranlasst hatte, die Natur mit religiösem Staunen zu betrachten. Die blasse Göttin des Nachthimmels hatte etwas Schönes an sich, und ihre Finsternis hatte eine geradezu mystische Note.
Es war, als verschwende sie tatsächlich eine Zeit lang, als würde sie an einen fernen Ort reisen, anstatt nur in den Schatten eines anderen Planeten zu geraten, wie swordische Wissenschaftler neuerdings behaupteten. Rathen konnte die Magie beinahe spüren, beinahe.